Die zweite Lesung steht in der Offenbarung, Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner auf seinen Häuptern, 7 Kronen, und ein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiten sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat.
Ich möchte noch am Anfang beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in der Fülle dieses Themas Gebet mich leitest und mir die Dinge zeigst, die ich auch sagen soll und die wichtig sind für uns, für mich selbst und für uns als Gemeinde. Segne du dein Wort. Amen. Ja, ihr habt ja schon dieses Thema gehört, Beter, die Kämpfer Gottes. Wir hätten es ja auch Fürbitte nennen können, aber ich dachte, wo ich so mit dem Hartmut drüber gesprochen habe, Fürbitte, wenn man das hört, man sagt im Vogtland so, da holt man keinen Hund vorm Ofen vor. Das ist nicht so unbedingt begeisternd, das ist nicht so prickelnd. Also Fürbitte. Also wenn man das vorher so ankündigen würde, einen Gottesdienst mit einer Stunde danach Fürbittgebet für verschiedene Sachen im Verhältnis zu dem, es gibt danach ein großes Mittagessen, ihr wisst, wie es das ausfallen würde. Fürbitte, es ist nicht so toll. Da klingt schon Beter, die Kämpfer Gottes, schon noch ein bisschen was anderem. Aber vielleicht haben wir da auch so eine Vorstellung davon, wie das sein muss, diese Kämpfer für Gott, Vielleicht haben wir da so ein Bild von so vollmächtigen Betern, die laut und voller Autorität den Mächten der Finsternis gebieten. Ich habe das als junger Mensch auch mal probiert. Denke an kurz nach der Wende, ich habe ja viel auf dem Zeltplatz mitgearbeitet, nannte sich damals Kirche unterwegs. Also wir haben Evangelium auf den Zeltplatz in Bürg und Böhl gebracht und wir hatten da so ein großes Evangeliumszelt, wo wir da offene Abende gehalten haben. Und an einem Abend hatten Punker, alle ziemlich in schwarz gekleidet, das Zelt besetzt. Sie haben es boykottiert. Damals war ich so richtig feurig und da bin ich hingegangen und habe im Namen Jesus ihnen geboten, dass sie zu verschwinden haben. Die haben mich nur angelächelt. Und einer hat gesagt, mein Freund, hier mache ich das Leben zur Miets. Da kam die Angst. Ich konnte nichts ausrichten. Aber dann war auf einmal in dem Zelt eine kleine Gruppe, vielleicht so 3, 4 Leute vom Team, von diesen jungen Leuten, die im Grunde genommen dort mitgearbeitet haben, die beteten in der Stille. Einfach, die blieben einfach in dem Zelt. Und dann erlebte ich, wie diese Jugendlichen nach und nach gegangen sind. Also ich spürte schon etwas von einer anderen Macht, aber es war nun nicht unbedingt so, wie ich mir das so vorgestellt habe. Das ist, wie gesagt, ein heißes Thema. Und ich denke, Fürbitte ist etwas, wo wir vielleicht ganz unterschiedliche Dinge erlebt haben. Vielleicht löst es bei mir Dinge aus wie, was soll ich denn da eigentlich machen? Für was soll ich denn überhaupt beten? Da ist vielleicht auch viel Unwissenheit da. Oder wir denken, das ist eher was für die Älteren, so wie das früher in diesen Ureinwohnern, da waren auch die Alten für das Feuer zuständig, dass es nicht ausgeht, ne? War auch eine wichtige Aufgabe. Wenn das Feuer ausgegangen ist, da gab es richtig Ärger. Vielleicht ist da sogar was dran. Aber ich habe festgestellt, wenn wir so denken, dass wir sagen, ich fange erst im Alter an zu beten, das geht gar nicht so einfach. Weil Beten ist ein Weg des Lernens und auch ein Hineinführen in Gottes Auftrag. Ich weiß nicht, was du vor Erfahrungen mit Gebet und Fürbitte gemacht hast. Vielleicht bist du auch in einer Gebetskrise. Wir haben das alle in unserer Gemeinde erlebt, dass wir für Menschen, für Situationen, für Dinge gebetet haben und Gott hat scheinbar nicht gehört. Gott hat scheinbar nicht gehört. Nicht jedenfalls so, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Und da kann es sein, dass ich in einer Gebetskrise bin, dass ich sage, ich bete schon mal noch, aber mit wenig Erwartung, eher so für die gute Art, dass man das halt macht. Aber nicht mehr mit Vertrauen und Glauben. Und da kann es sein, dass ich das vielleicht auch mal vor Gott klagen muss und ihm das sagen. Ich habe das schon ein paar Mal so erlebt, dass in meiner Stille Jesus manchmal zu mir sagte, Gerd, vertraust du mir? Vertraust du mir weiter? Und manchmal habe ich unter Tränen gesagt, ja, Herr, ich will dir vertrauen. Da braucht es manchmal so eine Aufarbeitung, vielleicht auch wieder ein neues Hinwenden zu Gott. Wie gesagt, wir haben dann vielleicht in uns so einen Satz, dass wir sagen, wir beten, es ist nichts passiert, Gott erhört uns nicht, obwohl er doch allmächtig ist, er hat nicht eingegriffen, also war es wohl nicht sein Wille. Hat es überhaupt Sinn zu beten? Ich werde an eine Situation immer wieder erinnert, gerade wenn ich in solche eigenen Krisen bin, eine Situation von meiner Mutter, das erzählte sie mir, als meine Mutter ein kleines Kind war, das war in der Nachkriegszeit, hatte sie eine schwere Krankheit, ich weiß nicht mehr, was es war. Jedenfalls hatte sie hohes Fieber und das ließ nicht nach, sie war eigentlich in Lebensgefahr. Und in der Nachkriegszeit, da gab es keine Medizin oder wenig, geschweige denn ein Arzt, der kam. Die Mutter oder dieses kleine Kind auf einen Bauernhof. Es war schlimm. Und dann kam die Großmutter. Und die kam mit einer Betschwester, so hieß das manchmal früher. Da kam eine Betschwester. Und die haben sich an das Bett des Kindes hingekniet am Abend und haben die ganze Nacht durchgebetet, bis das Fieber weg war und das Kind gesund. Diese Geschichte, die holt mich immer wieder ein. Da waren Frauen, die waren so überzeugt, ein Resultat zu sehen. Vielleicht auch das andere, dass das Kind heimgeht. Aber sie beteten so lang, bis etwas passierte. Wir merken schon, dass sich Gebet nicht so schnell auf die schlichte Formel bringen lässt. Ich habe gebetet, Gott hat sich nicht gerührt, er hat es nicht gewollt. Ja, ich bin davon überzeugt, dass Gebet und Fürbitte eine große Wirkung hat. Und wir das eigentlich gar nicht wissen, was vielleicht die vielen Gemeinschaften, ob das Klöster sind, auch die katholischen Klöster besonders, die Gebetshäuser, die schon über hunderte von Jahren beten und nur das als Berufung haben zu beten, in dieser Welt an Katastrophen verhindert haben. Dass unsere Welt noch nicht in einen Atomkrieg kaputt gegangen ist, dass man Deutschland nicht nach dem Krieg aufgeteilt hat. Das war auch der Plan. Die Russen hätten sich sehr gefreut. Dass es eine friedliche Revolution gab. Ich bin davon überzeugt, dass da Christen in den Riss getreten sind und vor Gott knieten und beteten, dass er die Situation verändert. Es gibt eine krasse Geschichte, es gibt ganz viele Geschichten in der Bibel, die mich immer wieder auffühlen. Ich will euch heute nur so ein paar mitgeben. Und diese Geschichte kennt ihr alle, das ist dieser Text im Jakobusbrief, wo es um die Kranken geht. In diesem Text wird deutlich, dass Gebet mehr ist als ein paar Hilferufe und macht deutlich, welche Vollmacht Gott uns gibt. Da steht dieser Text in Jakobus 5, 13 bis 18. Da geht es darum, wenn jemand krank ist, da rufe er die Ältesten. Sie sollen ihn mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen, aus der Not herausholen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn sie einander auch die Sünden vergeben. Also es wird etwas geschehen. Und dann steht, und das ist das Interessante, was da steht, dass da noch ein Beispiel gegeben wird, was Gebet eines, der da glaubt, also es wird auch bezeichnet, das Gebet eines Gerechten vermag viel, also jemand, der sich auf Gott hin vertraut, nicht auf seine eigene Kraft, sondern auf den, dass er erlöst ist und auf ihn hin vertraut, was dieses Gebet bewirkt. Und da wird der Elia als Vorbild gebracht. Da steht, ja, Elia, ne, der da eben mal betete und dann regnete es mal 3 Jahre nicht und dann betete er wieder und dann regnete es wieder. Und da steht, Elia war ein schwacher Mensch. Elia war ein schwacher Mensch. Also wenn wir die Elia-Geschichte kennen, ne, haben wir eine ganz andere Vorstellung von Schwachheit. Wir haben ja in der Bibelwoche, ging es ja um diese Person von Elia. Spannend. Aber die Frage ist ja, die darin steht oder das, was uns damit zugesagt werden soll, dass in diesem Text es eigentlich heißt, du bist nicht anders wie Elia. Da steht nicht, pass mal auf, Elia war ein ganz anderer Typ. Mit dem kannst du dich überhaupt nicht vergleichen. Sondern hier steht, es war ein schwacher Mensch, wie wir. Das heißt, das, was für Elia möglich war, müsste auch für uns möglich sein, fast nicht zu glauben, zu verstehen. Aber was war denn für Elia möglich? Ich will es noch mal ein bisschen tiefer graben. Da ging es ja darum, um die Herrschaft des Königs von Ahab 860 vor Christus. Da gab es wirklich diese große Dürrezeit, 3,5 Jahre, die Ernte verdorrte, die Menschen sind verhungert und Tiere. Und dann sagt Gott zu den Elia, pass auf, die Zeit der Dürre ist vorbei. Geh und zeig dich dem König Ahab. ich will es wieder regnen lassen. Wir wissen, dass dazwischendurch noch dieses Gottesurteil an dem Karmel mit den Baalspriestern kommt, wollen wir uns jetzt gar nicht damit beschäftigen, sondern nur darum, wie das dann diese ganze Sache mit diesem Regen abgeht. Wie gesagt, da passiert es ja wirklich, dass es danach aus Eimern schüttet, so wie wir das manchmal jetzt auch zur Zeit erleben. Wir fragen uns, für was hat Gott dazu Elia gebraucht? Das hätte er doch auch ohne Elia machen können. Wir haben jetzt vor uns diesen Text gehört, ne, in 1. Könige 18, Verse 42 bis 45. Wenn wir diesen Text nochmal so verinnerlichen, ne, da ist der Elia, der mit einem Diener auf diesen Gipfel geht, auf den Karmel. Und dann betet er, eine eigenartige Gebetshaltung. Ich will sie euch jetzt auch nicht vormachen, weil ich nicht weiß, ob ich wieder hochkomme. Aber der betet dort ganz intensiv und dann schickt er dem Diener wahrscheinlich immer noch ein bisschen höher auf den Gipfel, dass der rausschaut zum Meer und dann kommt der Diener zurück und sagt, sehe nichts, alles klarer Himmel, blauer Himmel. Und das passiert 7-mal. Also der Elia sagt, okay, es hat heute keinen Sinn, keine Wolken, sondern der Elia schickt den Diener immer wieder hoch, um zu gucken und dann betet er weiter. Er betet und dann wieder und wieder. Und das geschieht 7-mal, bis eine Wolke am Himmel ist, so groß wie eine Männerhand. Und als das der Diener dem Elia sagt, sagt Elia, pass mal auf, geh jetzt mal zum König, der soll schon mal die Pferde anspannen, es kommt jetzt ein richtiger Regenguss. Verrückt, ne? Es ist einfach verrückt. Hier wird etwas uns von Beten gelehrt. Gott will handeln, Gott wirkt da, aber er tut es nicht ohne den Elia, ohne dass der Elia betet. Und es ist krass, mit einer, wie diese Großmutter, mit einem Ziel zu beten und nicht aufzugeben, bis ein Resultat passiert. Ich denke an einen Ausspruch von dem Kirchenvater Augustinus, der gesagt hat, ohne Gott können wir nicht, ohne uns will Gott nicht. Ohne Gott können wir nicht, ohne uns will Gott nicht. Ich glaube, wir befinden uns in einem Universum, das so gestaltet ist, dass das Gebet darin eine wesentliche Rolle spielt. Das Gebet der, die Christus vertrauen, die glauben. Und die Gebete von Elia sind keine kleinen Stoßgebete, keine Schnittblumengebete. Elia ist entschlossen, Ergebnisse zu sehen. Er ist in dem Gebet geführt von Gott. Wir können davon etwas lernen, wie Gebet funktioniert. Da werde ich schon innerlich immer wieder sehr angesprochen, wie das mit meiner Gebetsdauer oder Beharrlichkeit ist, wie schnell gebe ich auf. Aber wenn ich dann manchmal so drüber nachdenke, wenn es mir wirklich richtig schlecht geht, dann würde ich wahrscheinlich auch lieber den Elia bitten, dass er für mich betet. Ne? Gott will, dass wir erwachsen werden im Gebet. Er freut sich darüber, wenn wir das erste Mal beten. Er freut sich darüber, wenn wir unsere Gebetsanliegen auf den Zettel schreiben und ihm vielleicht aufs Kreuz legen. Aber er möchte, dass wir im Gebet wachsen, dass wir dahin reifen und dass wir darin lernen, dass es eben noch mehr ist, hineinzutreten in eine Gebetslast, die er selber in sich trägt. Vielleicht sind wir fröhlich darüber, über unsere Errettung und sind dankbar, dass wir Kinder Gottes sind. Aber vielleicht braucht es manchmal noch eine zweite Bekehrung, dass wir von dieser Retterliebe so ergriffen werden, dass wir auch im Gebet darin eintreten, weil Gebet, das ist nicht sowas, was man so ganz locker im Sessel macht. Gebet ist eine Last. Gebet kann Schmerz sein. Gebet kann mich in Zweifel und in innere Ohnmacht führen. Aber er ermutigt uns dazu, dass wir im Gebet reifen, Es gibt ganz viele Texte im Neuen Testament. Einer zum Beispiel in Epheser 4, Vers 13 heißt es, dass wir in eine Reife erreichen, den Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle zu erfahren. Also er will, dass wir darin wachsen, zu beten. Ich habe mal einen ganz steilen Satz gehört, da heißt es, wie du bisher gebetet hast, hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Wenn du weiterkommen willst, solltest du anders beten. Wie du bisher gebetet hast, hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Wenn du weiterkommen willst, sollst du anders beten. Also sich dafür mal zu öffnen, zu sagen, Herr, willst du mich in dem Gebet oder auch in der Fürbitte lehren? Willst du mich darin verändern? Und ich bin davon überzeugt, dass auch Beten ein Lernprozess ist. Und manchmal braucht es Menschen, die uns da an die Hand nehmen. Ich bin da so dankbar an meinen Vater, der mich dort gelehrt hat, schon im Gebet. Der hat mich schon als junger Mensch mit zu Sterbenden genommen. Der hat manchmal Leute besucht, begleitet, die im Sterben lagen. Und dann hat er dort gebetet und ich habe dort mitgebetet, mitgestammelt. Ich wusste gar nicht, um was es da geht. Und dann spürte ich auf einmal, da ist doch eine Kraft und eine Macht da. Also wir brauchen vielleicht Menschen, die uns darin ermutigen, und wir brauchen das Wort, dass eben Gebet mehr ist, das zu lernen, was es bedeutet, im Namen Jesu zu beten, das Blut Jesu bewusst zu rühmen, die Verheißungen Gottes für bestimmte Situationen hochzuhalten oder in den Riss zu treten und vor Gott zu flehen, dass er Gnade bringt. Vor drei Jahren habe ich mich mal mehr mit diesem Feiertag Buß- und Bettag beschäftigt. Ne? Buß- und Bettag ist ein schöner Feiertag, ne? Den haben wir noch. Ne? Und ich muss sagen, ich war da auch nicht anders wie die anderen. Man hat eben da meistens irgendwie das genutzt für Ausflüge und für schöne Sachen. Aber eigentlich ist dieser Tag gedacht gewesen für Beten. Diesen ganzen Tag für das Gebet nutzen. Wenn wir mal uns damit bewusst machen, warum dieser Buß- und Bettag eingesetzt worden ist. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es da stimmt, aber da standen die Türken vor Wien und irgendwann haben dann die Großen gesagt, oh, wir müssen dringend beten. Und bis sie dahin dann eine Entscheidung getroffen haben, wir nehmen dazu uns einen Tag. Also es ist ein geschenkter Tag, der uns auch heute noch gegeben ist, um vielleicht nicht nur im Gebet zu wachsen, sondern auch darin zu leben. Und ich bringe noch einen zweiten Punkt, um das nochmal uns bewusst zu machen, was das eigentlich bedeutet. Wir befinden uns im Krieg. Und das haben wir vielleicht bei der zweiten Lesung so ein Stück wahrgenommen von der Offenbarung. Das beginnt ja schon im Alten Testament, wenn wir mal das Buch von Daniel lesen. Ihr kennt die ganzen Geschichten, ne? Daniel in der Löwengrube oder im Feuerofen. Aber eine ganze krasse Geschichte ist in Daniel Kapitel 10, dass der Mann 3 Wochen lang betet und fastet und dann hat er eine Vision, wo er eine Begegnung mit einem Engel hat und der ihm dann sogar noch sagt, fürchte dich nicht, weil der Daniel davon in Ohnmacht fällt. Und dann ist das Krasse, was der Engel dem Daniel sagt. Er sagt, Daniel, an dem ersten Tag, als du anfingst zu beten und ich sag's mal in meiner Überlegung, als du dein Herz nach dem lebendigen Gott ausgestreckt hast, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelsfürst des Königreichs von Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelsfürsten, kam mir zu Hilfe. Also hier geht's absolut um Kampf, um einen richtigen Kampf in der unsichtbaren Welt. Aber der Daniel ist da mittendrin, als ganz einfacher Mensch ist er da mittendrin in diesem Kampf. Und im Neuen Testament wird es uns im Epheserbrief auch deutlich gemacht, im Epheser 6, Vers 12, da steht, ihr kennt auch diesen Text aus der Waffenrüstung heraus, da steht zuvor, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Es muss uns bewusst sein, dass in der unsichtbaren Welt Mächte sind, die Einfluss haben hier in dieser Welt. Und dann haben wir noch diesen Text vor uns gehört in Offenbarung, wo es auch um diesen Kampf geht, der da geschieht, von dem wir zum Glück gar nichts mitbekommen, sondern nur das, was in dieser Welt geschieht, offenbar. Aber um uns das nochmal bewusst zu machen, Gott, als er die Erde geschaffen hat, hat er Adam und Eva die Autorität über die Erde gegeben, über die Erde zu herrschen. Steht im Psalm 115, Vers 16, da steht, der Himmel gehört allein dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Der Mensch war Herrscher über die Erde, aber durch den Ungehorsam wurde Satan zum Herrscher dieser Welt. Und wir lesen das zum Beispiel dann auch in der Versuchungsgeschichte von Jesus, dass der Satan Jesus anbietet, wenn du mich anbetest, gebe ich dir alle Macht und Herrlichkeit. Also der Satan hat im Grunde genommen, ist Herrscher dieser Welt geworden. Und wir erleben das Tag für Tag. Sein Einfluss, seine zerstörerische Kraft, alles das, was geschieht an Dunklen, ist das, was der Satan tut. Aber Gottes Sohn ist gekommen, um die Welt zurückzugewinnen und den Menschen zu erretten. Das ist sein Auftrag. Ja, er hat zurückgewonnen. Jesus hat den Teufel besiegt und sein Siegeszeichen ist das Kreuz. Er hat die gottesfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet. Aber du wirst dich jetzt fragen, ja, wenn das so wäre, dann müsste doch alles ganz friedvoll auf dieser Welt sein. Sind denn schon alle Feinde unter seine Füße gelegt? Nein. Im 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 21 steht, dann kommt das Ende, wenn Christus alle gottesfeindlichen Mächte vernichtet hat und Gott seinem Vater die Herrschaft übergibt. Also das kommt noch. Wir stehen also immer noch in einem Kampf. Und man kann sich das eigentlich so vorstellen, als der Krieg in Deutschland verloren war, wissen wir, wie lange das noch gedauert hat, bis der Krieg beendet war. Da ging es wirklich um Eiland und Eiland, Bunker um Bunker, Tunnel und Tunnel. Jedes Dorf wurde noch umkämpft. Man hat noch den Volkssturm und die jungen Kerle mit 16 in den Krieg geschickt. Man hat die Brücken gesprengt, bis zuletzt. Und man hat den Eindruck, dass es auch so in dieser Welt ist, dass dieser Kampf noch nicht zu Ende ist. Und das sagt uns auch Jesus. Er sagt uns in Matthäus 10, Vers 16, sehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also wir, die wir zu Christus gehören, sind in diese dunkle Welt hineingesendet. Und ich denke, die Menschen, die gerade in Ländern leben, wo die Verfolgung am stärksten ist, erleben das natürlich auch am stärksten. Weil sie damit rechnen, wenn sie getauft sind auf den Namen Jesu, dann ist das für sie fast schon das Todesurteil. Und das Bewegende ist aber, dass Gott mit uns in diesen Kampf zieht. Mit uns, die wir eher sagen, hey, lass mal das lieber. Das ist uns zu dick, das ist uns zu heiß. Das ist im Grunde genommen ein Verhältnis, als wenn die dritte Klasse von der Montessori-Schule mit ein paar Erziehern in den Ukraine-Krieg ziehen würde, um die Russen rauszutreiben. So ist das Verhältnis. Weil wir das aus uns überhaupt nicht können, sondern eben nur in dem, was Christus in uns wirkt, in seiner Kraft, in seiner Vollmacht, in dem, dass er durch uns wirkt. Und das erflehen wir ja immer wieder auch im Vater unser, dass wir sagen, dein Reich komme, im Himmel wie auf der Erde. Ja, Gott wünscht sich das, dass wir im Gebet wachsen, dass wir uns dem öffnen, dass wir in seinem Wort lesen und sagen, wie ist denn Gebet? Wie willst du mich denn, Herr, gebrauchen? Und ich bin so bewegt, dass wir in unserer Gemeinde wirklich, dass so viele haben, die beten. Ob das parallel ist zu einem Gottesdienst oder der Gottesdienst selbst, das Glaubensbekenntnis, das, was wir da an Lobpreis singen, das ist immer eine Botschaft auch in die unsichtbare Welt. Damit bezeugen wir, Gott ist gegenwärtig, Gott ist da mit seiner Kraft und mit seinem Licht. Dass wir einen Raum haben, wo wir hingehen können zum Beten. Oder dass es direkt die Gebetsschar gibt am Donnerstag, ne? Mittag 14 Uhr. Ich war da auch ein paar Mal dabei. Ich komme da mitunter gar nicht so richtig rein, weil die so vollmächtig beten, dass man denkt, ich komme gar nicht dazu zum Beten. Weil das Menschen sind, die jahrelang schon im Gebet leben. Also es ist ein Geschenk. Und dennoch will er uns weiterhin ermutigen, dass wir im Gebet wachsen. Gebet ist Partnerschaft mit Gott. Nicht ein Betteln. Nicht ein Betteln vor Gott, sondern wir sind Verbündete im Hinblick darauf, dass sein Reich sich ausbreitet und kommt. Nochmal zusammenfassend. Wir stehen im Krieg und wir sollen kämpfen. Eine Waffe, ich habe gesagt, ist nur die eine, ist das Gebet. Und wir müssen es lernen zu gebrauchen. Gebet ist Partnerschaft mit Gott. Und wir sind Verbündete im Hinblick darauf, dass sein Reich sich ausbreitet. Amen.